Beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist uns vorangegangen auf dem Weg des Gehorsams und bist durch den Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir bitten dich, gib, dass wir dir nachfolgen und Frucht bringen in Geduld, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel am Sonntag Letare im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das Evangelium bei St. Johannes im 12. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen's Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Gemeinde, wir haben es zur Begrüßung schon gehört. Mitten in der Fasten- und Passionszeit ist dieser Sonntag nach dem lateinischen Anfang des Eingangspsalms benannt, Letare. Freuet euch mit Jerusalem. Und damit ist natürlich das Thema des Gottesdienstes angezeigt. Sozusagen mitten in der Vorbereitungszeit auf Ostern hin schauen wir wie durch ein kleines Schlüsselloch auf das freudige Fest der Auferstehung Jesu. Wegen dieser Vorfreude wird dieser Sonntag in manchen Gegenden in Mitteleuropa auch Kleinostern genannt. Beim ersten Hinhören steht das Evangelium und auch gleichzeitig der Predigttext, ganz im Gegensatz zu dieser Aufforderung, sich mal eben zu freuen. Es geht im heutigen Evangelium ums Sterben und ums Verlieren des Lebens. Das ist doch wahrlich kein Anlass zur Freude. Nun, eine Predigt hat auch den Sinn, mal ein bisschen näher hinzuschauen und hineinzuhören, um dann auch zu erkennen, dass es um mehr und auch um anderes geht als um Sterben und um Verlust des Lebens. Gott schenkt uns sozusagen mit diesem Predigtwort einen Blick hinter seine Kulissen, hinter die Kulissen des vordergründig sichtbaren Geschehens. In drei Unterthemen führt Gottes heiliges Wort uns in das Thema hinein. Erstens, die griechischen Heiden fragen nach Jesus und er sagt, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen. Zweitens, ohne Sterben gibt es keine Frucht. Ohne Karfreitag gibt es kein Ostern. Drittens, Jesus nachfolgen heißt, mit ihm durchs Leiden ins Leben hinein zu gelangen. Kommen wir zum Ersten. Zum Passafest kommen Menschen aus der damals bekannten Welt nach Jerusalem geströmt und es kommen eben nicht nur fromme Juden. Auch viele Heiden reisen an, weil sie zum Beispiel der jüdische Glaube anspricht, weil sie sich Antworten auf ihre Lebensfragen versprechen. Und dieses Mal erleben die Festpilger etwas anderes. Jesus von Nazareth, der erregt die Aufmerksamkeit aller, die sich da in der Stadt versammeln. Und wenn man schon nach Jerusalem gereist ist, dann muss man auch seine Bekanntschaft machen. Und so drängen sich einige Heiden aus Griechenland in die Nähe von Jesus, den seine Anhänger umringen und damit abschirmen. Diese Fremden müssen zuerst Leute aus dem Umfeld Jesu ansprechen und dabei geraten sie an Philippus. Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus sagt nichts dazu. Stattdessen wendet er sich an Andreas und zusammen unterbreiten die beiden ihrem Meister das Anliegen der Heiden. Und jetzt geschieht etwas Seltsames, fast Befremdendes. Jesus scheint sich für die Heiden überhaupt nicht zu interessieren. Er geht gar nicht auf ihr Anliegen ein. Und dabei haben sie doch gewiss nichts Ungebührliches verlangt. Wirkt Jesus hier nicht für uns geradezu lieblos und schroff abweisend? So kennen wir ihn doch gar nicht. Ja, wie sollen wir denn das verstehen? In dieser ganz kleinen Situation, in diesem Textabschnitt, da könnte Gott zeigen, dass seine Maßstäbe eben andere sind als unsere Maßstäbe. Wir hätten doch so gerne, dass Jesus sich den Heiden zuwendet und sie vielleicht segnet. Und das wäre dann für den Augenblick auch gut und hilfreich gewesen, aber auch nicht mehr. Jesus weiß das. Und er weiß auch, dass er etwas viel Umfassenderes, dass er etwas ihr Leben entscheidend Veränderndes für sie tun will und auch tun wird. Und genau darauf bezieht sich seine Antwort an Philippus und Andreas. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Ja, jetzt, kurz vor Passa, da ist der Zeitpunkt seines Rettungswerkes für die Menschen gekommen. Und da er nicht nur Retter des jüdischen Volkes sein will, sondern auch der Retter der Heiden, hat die Frage der suchenden Griechen sozusagen so eine Signalwirkung für ihn. Denn sie suchen den wahren Gott und sie erwarten Heil und Leben. Er allein kann ihnen das bieten und somit sind sie ja auch auf der richtigen Spur. Und jetzt ist es Jesu Sache, diese Spur zu ihrem wahren Weg zum Leben zu machen. Da können wir als Gemeinde heute mal ein bisschen aufatmen und innehalten und denken, also Jesus ist doch auf das Anliegen der Heiden eingegangen. Freilich anders als erwartet. Kurz bringt er die Sache auf den Punkt. Die griechischen Heiden erbitten nur seine Aufmerksamkeit, aber er bietet ihnen mehr, als sie je zu erträumen wagen. Jesus lässt sich dabei überhaupt nicht auf Momentaufnahmen und vielleicht eine vordergründige orientalische Höflichkeit ein. Dafür ist für ihn keine Zeit. Denn wenn der Zeitpunkt gekommen ist, durch den sich alles ändert, übrigens, auch wir kommen in diesem Text vor, denn wir kommen von unserer Geschichte, unseres Volkes, auch aus dem Heidentum, so wie die Griechen. Wir sind eben dann auch genauso gemeint wie diese Griechen damals. Und die Botschaft von der Lebensrettung durch Jesus Christus, die geht eben alle an, Juden wie Heiden. Und diese paar Griechen, die fragen unbewusst und stellvertretend für die ganze Menschheit nach dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Weil sie das suchen, was alle durch den Sündenfall verloren haben und weil sie es bewusst oder unbewusst für sich ersehnen. Und so erbitten die Griechen unbewusst, dass der heidnischen Welt das Evangelium, die frohe Botschaft, gebracht wird. Denn nur weil diese Botschaft von Jesus Christus nicht auf Israel beschränkt blieb, konnten auch wir Christen werden. Dem Herrn sei herzlich dafür gedankt. Zweiter Unterpunkt: Ohne Sterben gibt es keine Frucht. Ohne Karfreitag wird es nicht Ostern. Philippus und Andreas können den ersten Teil der Antwort Jesu gut verstehen. Wenn schon nun die weitgereisten Griechen nach Jesus fragen und ihn unbedingt sehen wollen, dann erweisen sie ihm die Ehre, dann verherrlichen sie ihn. So denken die, dass Jesus deshalb von seiner Verherrlichung spricht. Aber diese Vorstellung greift zu kurz. Wieder merken wir heute beim Hören des Textes, dass Gott unsere menschlichen Erwartungen durchkreuzt. Jesus verleiht nämlich dem Wort verherrlicht werden eine völlig neue Bedeutung, denn er bezieht dieses verherrlicht werden auf sein Sterben am Kreuz. Und wie kann das angehen? Der grausame Tod am Kreuz ist doch nun wahrhaft keine Verherrlichung. Da sträuben sich doch, wenn sie nicht gerade frisch geschnitten sind, die Nackenhaare. Würde Jesu Leiden und Sterben sich nicht von dem so vieler anderer unterscheiden, dann wäre die Rede von einer Verherrlichung in der Tat geradezu makaber. Aber es geht hier um mehr, denn der da in den Tod geht, der ist ja auch mehr als alle Menschen. Er ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Alle Menschen müssen infolge ihres Ungehorsams gegen Gott sterben. Da ist es nichts mit Herrlichkeit. Paulus schreibt später im Römerbrief im Kapitel 3, denn alle sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Im griechischen Urtext heißt das Wort für Ruhm auch gleichzeitig Herrlichkeit. Und damit ist ausgedrückt, durch den Ungehorsam, durch die Sünde, haben die Menschen die herrliche Lebensgemeinschaft mit Gott verloren, dessen Herrlichkeit sie wie ein schützendes Gewand im Paradies umhüllt hatte. Da ist nichts mehr, dessen sie sich rühmen könnten. Und auf diesem Hintergrund erleuchtet das Wunder der Liebe Gottes zu uns Menschen ganz, ganz hell in die Finsternis der vom Tode gezeichneten Welt. Sein eigener Sohn tritt an die Stelle der unzählig vielen und zieht alle Schuld und natürlich die entsprechende Strafe auf ihn. Er hat das als einziger nicht verdient, da nur er dem Vater absolut gehorsam war. Und obwohl Jesus Christus am Kreuz stirbt, kann ihn der Tod nicht festhalten, da der Tod keinen Machtanspruch über ihn hat. Und so stirbt Jesus als Sieger über den Tod und bringt damit uns zum ewigen Leben. Und dann können wir verstehen, warum Jesus im Blick auf sein bevorstehendes Sterben in unserem Predigtwort von Verherrlichung sprechen kann. Denn sein Tod ist das Ende der Schreckensherrschaft des Todes als der Sünde Sold, wie es Paulus im 6. Kapitel bei den Römern schreibt. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das betrifft doch uns direkt. Uns, die wir durch Taufe und Glaube fest mit dem Herrn Christus verbunden sind. Aus Jesu Sterben erwächst somit für die an ihn Glaubenden die Frucht eines neuen Lebens. Und das erklärt er seinen Jüngern damals und uns heute mit dem Bild aus der Schöpfung: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und so wie die Weizenähre mit ihrer Fülle von Körnern gegen allen Augenschein wesenhaft mit dem abgestorbenen Weizenkorn verbunden ist, so sind auch die vielen Glaubenden durch Taufe und Glaube wesenhaft mit dem gestorbenen Christus verbunden. So wie er an Ostern in neuer geistlicher und leiblicher Gestalt auferstanden ist, so werden auch die Seinen mit ihm leben und auferstehen. Denn sie sind Glieder seines in der Auferstehung verherrlichten Leibes. Und wir verstehen wieder jetzt, warum die Kirche mitten in der Fastenzeit den Sonntag Laetare feiert. Ostern leuchtet durch das Schlüsselloch hindurch, durch das wir heute schauen dürfen. Und es leuchtet in der Botschaft vom Leiden und Sterben Jesu Christi auf. Und das, genau das ist eben Anlass zu allergrößter Freude in allem Leide. Dritter Punkt. Jesus nachfolgen, das heißt, mit ihm durchs Leiden ins Leben zu gelangen. Also gießt Jesus mit seinen Schlussfolgerungen in den letzten beiden Versen unseres Predigtwortes dann doch wieder Wasser in den Wein der österlichen Freude? Liebe Gemeinde, wer das irdische Leben höher einschätzt als das ewige, der wird das ebenso sehen müssen. Liegt diese Einschätzung nicht zudem auch auf der Hand? Schließlich leben wir unser Leben im Hier und im Jetzt. Wir erfahren unser Leben als die Wirklichkeit. Und das kommende Leben jedoch liegt verborgen in Gottes Händen. Können wir denn überhaupt wissen, ob es wirklich unsere Zukunft ist? Welche Garantie gibt Gott uns dafür? Sollen wir unser irdisches Leben aufs Spiel setzen zugunsten einer Zukunft, von der wir eben nicht hundertprozentig wissen, ob sie unsere Zukunft sein wird? Kann es denn sein, dass genau an diesem Punkt das entscheidende Problem unseres Christseins liegt? Gewiss, wir glauben an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wir lassen uns Erlösung schenken. Wir kommen in den Gottesdienst, wir kommen an Gottes Tisch. Wir sind in unserer Gemeinde aktiv, aber ist das nicht nur die eine Seite unserer Lebenswirklichkeit? Leben wir nicht auch manchmal andererseits so, als wäre unser augenblickliches Leben hier und jetzt das Allerwichtigste? Drehen sich unsere Sorgen und Ängste nicht vor allem darum, dieses Leben auf dem erreichten materiellen und auch gesundheitlichen Niveau zu halten? Leben wir nicht oft unbewusst so, als ob's diese Ewigkeit Gottes nicht gäbe? Jesus Christus kennt das. Und er kennt uns, genau. Deshalb richtet er diese Worte an seine Anhänger damals auf dem Fest. Aber er richtet diese Worte auch an uns heute. Er will den Seinen, also auch uns, damit klar machen, ich habe für euch nicht beiläufig ein bisschen was ausgehalten, sondern mein grauenhaftes Sterben hat mich alles gekostet und ist in der Tat das rettende Ereignis schlechthin. Und das könnt ihr nicht einfach mal eben beiläufig so hinnehmen und dann zur Tagesordnung übergehen. Das hat eben doch tiefgreifende Konsequenzen für euch. Für euch, die ihr in mein Sterben und Auferstehen hineingetauft seid. Und dabei könnt ihr nicht einfach das Schwergewicht so verlagern, wie es euch gerade passt. Ihr könnt euch von eurer heiligen Taufe nicht nur die Rosinen des neuen Lebens herauspicken. Ihr seid nämlich auch in Jesu Tod getauft. Und damit seid ihr einerseits der Sündenmacht abgestorben und gleichzeitig für das ewige Leben gewonnen. Aber andererseits seid ihr auch durch das Wasserbad der Taufe mit dem Zeichen meines Kreuzes gekennzeichnet. Wenn du ein Kreuz um den Hals oder an deinen Kleidern trägst, dann lass dich daran erinnern. Es ist das Zeichen des wahren Lebens. Es ist das Zeichen eines Ärgernisses für die Welt. Dieses Zeichen will die Welt nicht dulden, so wie sie Jesus nicht geduldet hat. Und diese Worte Jesu zwingen uns ernsthaft, die Frage nach den Prioritäten in unserem Leben zu stellen. Was ist dir und mir, was ist uns allen eigentlich am wichtigsten? Wo liegen meine Schwerpunkte? Was beschäftigt denn mich am meisten? Jesus zwingt uns weiterhin zu der Frage, ob wir die Wirklichkeiten richtig einschätzen. Halten wir nicht das Vergängliche des schönen Augenblicks für die ganze, für die bleibende Wirklichkeit und blenden dabei die ewige Wirklichkeit als unwesentlich aus? Jesus Christus macht uns mit dieser Predigt heute erneut klar, dass die vergängliche Welt, dass die kurze Zeit unseres irdischen Lebens nicht das Bleibende und nicht das Ewige ist. Er will uns vor Augen führen, dass wir nichts in die Welt mitbringen und auch nichts wieder aus ihr mitnehmen. Wir haben bleibend nur das, was uns der dreieinige Gott schenkt, denn was von ihm kommt, bleibt in Ewigkeit. Und was uns Gott in diesem Leben an guten Gaben zur Verfügung stellt, das dürfen wir mit ruhigem Gewissen genießen und wir dürfen uns daran auch erfreuen, letare. Aber wenn wir jedoch zu wählen hätten zwischen den irdischen Gütern und dem ewigen Leben, dann gilt das irdische sollen wir bereitwillig loslassen, um des ewigen Lebens willen. Und das gilt auch für die Bereitschaft, um Jesu Christi und seiner Heilsgaben willen, das irdische Leben hinzugeben. Nur so erträgt und trägt das gestorbene Weizenkorn dann ewige Frucht. Und nur so wächst, ja wirklich wächst, aus der stacheligen Dornenkrone Jesu dann der fröhliche, bunte Osterstrauß des ewigen Frühlings. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dann er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Lasst uns beten. Gott voller Güte und Erbarmen, dein Sohn ist gekommen, um sich ganz für andere einzusetzen und hinzugeben. Durch ihn bitten wir dich für unsere Gemeinde, dass wir bereit sind, dir in unseren Mitmenschen zu dienen. Für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, dass ihr Leiden nicht vergeblich ist, sondern anderen Mut und Hoffnung bringt. Für alle, die in den Krankenhäusern, die in Diakonie und Caritas arbeiten, dass die Menschen durch ihr Wirken deine Liebe erfahren. Für alle, denen das tägliche Brot zum Leben fehlt, dass der Tag kommt, an dem kein Mensch mehr hungern muss. Für uns selber, dass unser Leben sinnvoll und fruchtbar wird. Für unsere Verstorbenen, dass sie gleich dem Weizenkorn durch Christus das ewige Leben gewinnen. Gütiger Gott, lass in uns das neue Leben wachsen, das du bei der Taufe in uns gelegt hast. Und lass uns das wahre Leben finden, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Gemeinsam beten wir, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Geht hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Herr.
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.